1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ich habe heute Nacht bei dem Arzt geschlafen.
Oh mein Gott, warst du komatös besoffen oder so?
Nein, das ist ja die Sache. Ich war sowas von nüchtern. Ich hatte vielleicht 2 Drinks, maximal 3. 4, wenn ich nochmal genau nachzähle. Aber das ist für mich praktisch also nüchtern.
Amy Schumer in der Komödie Dating Queen. Eine rotzig, herrlich, freche Komödie, über die wir auch reden wollen. Aber wir wollen auch mal darüber nachdenken, warum deutsche Verleiher manchmal die Filme so merkwürdig nennen. Denn der heißt im Original Trainwreck und dann im Deutschen, also wiederum englischer Titel, nämlich Dating Queen. Warum ist das so? Was für andere Beispiele gibt es? Also das wird heute eines unserer Themen sein. Wir reden natürlich über den Film selber auch. Widmen wollen wir die Sendung allerdings einem Mann, der zu den ganz großen Bilderfindern des deutschen Kinos gehört. International gefeiert, sehr berühmt. Ein Visionär ist er. Es gäbe viele Gründe, um Wim Wenders zu rühmen. Auch, dass er so innovativ arbeitet, dass er sich Technik hernimmt, immer wieder Neues auch mitentdeckt und eben auch für seine Zwecke nutzt, wie ihm zum Beispiel 3D. Dafür hat er ja ganz wunderbare Erzählweisen gefunden. Im Dokumentarfilm zum Beispiel eben auch, aber auch im Spielfilm und eben nicht im Fantasy-Bereich. Also er ist ein Mann, der immer wieder auch Neues ausprobiert, Neues erfindet, aber ganz besonders rühmen wollen wir ihn heute als Europäer, denn er ist ein europäischer Künstler, hat einen europäischen Blick. Sein Kino ist sowieso welthaltig, aber dieser Blick für unseren alten Kontinent, der zeichnet ihn auch aus. Er ist ja nicht zufällig Präsident der Europäischen Filmakademie und erzählt ihm davon, was uns vereint in diesem Kontinent. Und das finde ich gerade jetzt so wichtig, wo man manchmal denkt, Europa gehört eigentlich nur den Finanzminister. Nein, Europa gehört uns. Wir haben einen gemeinsamen Kulturraum und auch den hat Wim Wenders großartig beschrieben. Wir gratulieren ihm ganz herzlich zum 70. Gestern hat er ihn ja gefeiert und freuen uns natürlich, dass Wim Wenders bei uns ist, dass er den goldenen Ehrenbären bekommen hat und dass er uns sicherlich noch viele überraschende Filme schenken wird. Herzlichen Glückwunsch, Wim Wenders. Diese Sendung ist ihm gewidmet und wir hoffen, dass er eine gute Zeit hat. Also heute haben wir ja verschiedene Themen, auch interessante Gäste, aber ein Thema ist uns so richtig aufgefallen und das wird sich hier durchziehen. Also nämlich die große Frage, wie treffend ist so ein Filmtitel? Das ist ja nicht unwichtig, weil manchmal sind die deutschen Varianten, und das wollen wir jetzt bereden mit Thomas Klein, ich immer herzliche Grüße. Hallo Thomas, schön, Hallo. Dass du da bist. Manchmal sind die deutschen Varianten dann wirklich so irreführend, auch merkwürdig und unfreiwillig komisch, dass man froh ist, wenn der Film einfach so heißt, wie er im Original heißt. Auch ja. Wenn das dann manchmal die Orientierung erschwert. Wir haben zum Beispiel heute nachher einen Film, da werde ich aber die Macher selber nachfragen können, der heißt Coco Nativ. Finde ich eine völlig falsche Richtung, die dieser Film da irgendwie mit dem Titel vorgibt. Und dann haben wir, darüber reden wir auch gleich, dann mit Anna Wollner, die hat ja die Macher interviewt, Dating Queen. Das ist also der Film der Woche mit Amy Schumer. Deutsche Unterzeile auch noch, Beziehungen sind auch keine Lösung, was völlig idiotisch ist, weil der Film eigentlich genau zeigt, dass die Beziehung eine Lösung ist für diese doch ziemlich gebeutelte Frau, Thomas. Aber das Merkwürdigste ist im englischen Titel Dating Queen und der Originaltitel Englisch ist ein ganz anderer.
Ja, das ist absolut richtig. Also es ist natürlich schon so, dass der Originaltitel, egal ob der jetzt nun besonders griffig ist oder nicht, natürlich eigentlich im Zweifelsfall die Ideallösung ist. Da kann man nicht viel falsch machen. Der Film heißt im Original so, dann kann er auch in Deutschland so heißen. Warum nicht? Blade Runner hieß auch bei uns Blade Runner. Da wissen alle, was gemeint ist und nicht, keine Ahnung, Schneidenläufer. Das wäre ja auch irgendwie skurril und absurd. Aber bei Dating Queen, und das ist ein sehr schönes Beispiel für so einen ganz, ganz komischen Trend deutscher Verleiher, ist es halt so, der Film heißt im Original Trainwreck, also Zugunglück. Und das beschreibt so ein bisschen, ich sag mal, das Beziehungsleben der Hauptfigur, vielleicht auch die Hauptfigur selber. Und natürlich wollen die mit Dating Queen zum einen so, sag mal, mit diesem Shopping-Queen-Bezug, so die Zielgruppe ansprechen, die machen den Film und die Idee des Films natürlich auch ein deutlich, sagen wir mal, lustiger oder griffiger, vielleicht, sagen wir mal, leichter, als der Film tatsächlich ist, weil der hat ja auch ein paar durchaus, sagen wir mal, düstere, trübe, melancholische Momente und es ist eben tatsächlich so ein wiederkehrendes Motiv, gerade in den letzten Jahren, dass der neue, der deutsche Verleihtitel, der dann doch wieder ein englischer Verleihtitel ist, einem irgendwie nicht wirklich hilft. Man kann sich so vage vorstellen, dass in der Marketingabteilung Jungs und Mädchen in die Hände klatschen, weil sie sagen, ach Mensch, ja, das ist jetzt aber toll. Nur am Ende führt es natürlich auch dazu, dass man als Zuschauer, der sich vielleicht auch international so ein bisschen informiert, der vielleicht Festivalberichterstattung irgendwie mitnimmt, der vielleicht auch mal im Internet mal guckt, was vielleicht auch im Ausland über Filme geschrieben wird, überhaupt nicht mehr weiß, wo er diesen Film wiederfindet. Also da gibt es dann ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, jetzt abgesehen von Dating Queen, da gibt es dann zum Beispiel den zweiten Captain America Film. Gab es den zweiten Captain America Film? Captain America Winter Soldier. Und der hieß dann in Deutschland allen Ernstes, Moment, ich muss es ablesen, weil es doch ein bisschen viel Text, The Return of the First Avenger. Und
man weiß
nicht so richtig, was einem damit jetzt irgendwie geholfen werden soll. Ich meine, der Zuschauer im deutschen Kino möchte ja eventuell auch mal irgendwie was verstehen können. Und ich denke, spätestens nach Return und First ist da vielleicht auch irgendwie schon wieder Schluss. Dann gibt's auch ein sehr schönes Beispiel, auch ein älteres Beispiel. Buffalo Soldiers, diese, sagen wir mal, sehr, sehr düstere, schwarze Militärkomödie mit Joaquin Phoenix. Ich glaube, 2003 war das. Die hieß dann in Deutschland Army Go Home. Also das sind dann so Ideen, da bleibt auch der Wortwitz auf der Strecke. Und abgesehen von irgendeiner, sagen wir mal, ominösen Internationalität, geht es dann auch nicht mehr darum, dass der Film als solcher wirklich gut präsentiert wird, sondern es geht um so eine ominöse Positionierung und im Zweifelsfall ist es halt Englisch und deshalb gut.
Was es natürlich auch gibt, neben diesen erfundenen neuen englischen Titeln, sind dann eben deutsche Titel. Auch die sind, finde ich, dann sehr oft eher eine Desorientierung und schicken den Zuschauern eine falsche Richtung.
Man versucht natürlich ein Maximum an Zuschauern ins Kino zu bekommen. Egal wie, egal warum. Da wird dann auf dem Poster halt auf einmal irgendwie eine Knarre raufkopiert, auch wenn gar keine Schusswaffen in dem Film auftauchen. Und in den Filmtiteln versucht man natürlich dann gerne auch Bezug zu nehmen auf erfolgreiche Filme der Vergangenheit. Ob das dann vom Titel und vom Sinn der Geschichte ja wirklich funktioniert, ist eine andere Frage. Also es gibt dieses sehr schöne Beispiel, wo die Allens, der Stadtneurotiker, hieß ja im Original Annie Hall, da ging es also um die Hauptfigur, die wurde von Diane Keaton gespielt und mutmaßlich war Woody Allen damals sowas von stinkig, dass er, der sich ja quasi in dem Film eher so als interessante Nebenfigur begriffen hat, dass der so in den Vordergrund gestellt wird durch den Titel und hat dann also beschlossen, dass in Deutschland seine Filme auch nur noch den Originaltitel haben dürfen.
So, dass da erstmal nichts mehr passieren kann. Noch ein letztes Wort, du hast es gerade auch schon mal angesprochen, nämlich, das ist durchaus eine nachvollziehbare Strategie, dass man sagt, also ich knüpfe mit meinem deutschen Titel an Erfolge, die es bereits gibt. Also das ist dann zumindest der Versuch einer Orientierung.
Der Zuschauer im deutschen Kino soll ja idealerweise auch ein bisschen an die Hand genommen werden und es gibt so eine relativ skurrile Entwicklung. Es gab im Jahr 2003 den ja an sich sehr schönen Film Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran und dann gab es ein Jahr später die Kinder des Monsieur Mathieu, hieß im Original Les Choristes, also die Chorsänger, übersetze ich es jetzt mal ganz frei und aus der Hüfte. Dann gab es im letzten Jahr Monsieur Claude und seine Töchter. Mhm. Der heißt im Original, ich will mich jetzt nicht allen Französischen vergreifen, das muss jetzt keinen internationalen Zwischenfall geben, aber der heißt im Original so viel wie was wir an unserem guten Gott haben. Gut, okay, wäre vielleicht nicht so handlich fürs Kino, aber auch hier wieder diese Monsieur Claude, diese Monsieur-Schiene. Und zuletzt Madame Mallory und der Duft von Curry, der ja im Original The 100-Foot Journey, also so die 100 Meter oder 100 Fußreise heißt. Und man versucht also da relativ erfolgreich auch dieses Monsieur-Madame-Ding für eine bestimmte Art von, ich sag mal, Kuschel-Arthaus sprechen zu lassen. Das heißt, der Zuschauer wird dann quasi abgeholt, das wird zu einer Art Marke gemacht und im Kino funktioniert das auch für die Filme ja bisher sehr gut.
Und wunderbar ist natürlich, wenn man zum Beispiel den französischen Film sich hernimmt, wir sprachen gerade über Kino aus Frankreich, den französischen Originaltitel dann wiederum mit einer englischen Bezeichnung versieht und hier ins Kino bringt. French Women zum Beispiel.
Ja, das ist auch ganz großartig. Es gibt also diesen französischen Film, der kommt dann auch demnächst ins Kino. Der heißt im Original, ich versuche es mal auf Französisch, Sous les jupes des filles, das heißt dann so viel wie unter den Röcken der Mädchen. Das war auch mal ein Schlagersong, also darf man so anzüglich auch mal texten. Und im Deutschen heißt er allen Ernstes French Women, was Frauen wirklich wollen. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ein Zuschauer, der da jetzt reingelockt werden soll, soll den jetzt irgendwie der englische Titel für eine deutsche Fassung eines französischen Films wirklich ansprechen? Ich glaube nicht, aber es ist zum Glück nicht mein Geld, was da eventuell versenkt wird.
Wir haben gesprochen über bizarre, absurde deutsche Filmtitel, die Verleiher sich aus den Fingern saugen. Immer wieder bestes Beispiel, aktuellstes Beispiel ist die Dating Queen, über die wir gleich weiterreden werden, dann hier in unserer Sendung. Dir aber erstmal ganz herzlichen Dank, Thomas Klein, schaute auf die Titelproduktion. Danke dir. Er ist schon seit 10 Jahren ein Star als Regisseur. Seit seinem Debütfilm 40, Jungfrau männlich sucht. Sie hat bisher eine eigene Comedy-Serie und wird gerade zu einem Star, nämlich Amy Schumer und Judd Apatow. Gemeinsam haben sie den Film gemacht Dating Queen, ein deutscher Titel, über den habe ich ja gerade gesprochen mit Thomas Klein, der schon ziemlich deutlich in die Irre führt. Im Original also Trainwreck und das ist, und damit herzlich willkommen, liebe Anna Wollner, wie du doch auch findest, viel passender.
Unbedingt, denn es ist mal wieder das perfekte Beispiel. Ich wiederhole eigentlich nur, was Thomas Klein schon gesagt wird, für falsch verstandene Übermotivation des Verleihs, denn die Hauptfigur Amy, eine Journalistin Anfang 30 in New York, die datet ja noch nicht mal, sie verschleißt Männer einfach nur am laufenden Band. Ihr Credo immer nur für eine Nacht, keine Übernachtungen, bloß keine emotionale Bindung, denn ihr Vater hat ihr schon recht früh eingetrichtert, dass das Konzept der Monogamie doch recht überbewertet ist.
Was wäre, wenn ich dir nun sagen würde, du müsstest mit dieser Puppe bis ans Ende deines Lebens spielen? Wie würdest du dich fühlen?
Traurig.
Du wärst traurig, aber natürlich, denn in deinem Zimmer hast du ja noch viele andere Puppen. Ich könnte euch eine neue Puppe schenken. Die sieht aus wie eine Stewardess.
Ja.
Oder eine, die aussieht wie eine leicht übergewichtige Kellnerin.
Ja.
Wie wär's mit einer Puppe, die zufällig die beste Freundin von dieser da ist?
Ja.
Eintagspuppen sind doch auch gut. Die sind aufregend.
Ja.
Und deswegen lassen eure Mutter und ich uns scheiden.
Mit dieser Gehirnwäsche wird Amy zu einer jungen Frau, die so gar nicht diesem typischen Rollenklischee der romantischen Liebeskomödie entspricht, weil sie sich eigentlich genauso verhält, wie es eigentlich Männer sonst tun.
Also völlig umgedreht, diese Art von Komik. Und schon in diesem kleinen Stück merkte man, wie schön das alles geschrieben ist, nicht, was das für wunderbare Dialoge sind. Sehr pointiert. Trotzdem, du hast ja gesprochen von ihrer Verweigerungshaltung, trotzdem tritt ja irgendwann mal Mr. Right in ihr Leben. Das ist also der Märchenprinz, die muss sie aber erstmal als solchen erkennen. Findest du nicht, dass da vielleicht in diesem Augenblick schon so das Grundkonzept eben von den vertauschten Geschlechterrollen doch etwas unterlaufen wird?
Ja, aber also ich finde auch ein Stück weit nur auf den ersten Blick, denn natürlich geht es darum, wie es ist, sich als Paar zusammenzufinden, und hier geht es eigentlich gar nicht um das Endergebnis, sondern um den Weg dahin, denn der ist auf eine unglaublich intelligent subtile Art und Weise einfach nur unterhaltsam. Bill Hader, das männliche Mauerblümchen, und Amy Schumer, die sind eben nicht diese perfekten Hochglanz-Rom-Com-Schauspieler, wie wir sie sonst ja eigentlich jede Woche geboten bekommen. Sie wird eben nicht von Jennifer Aniston gespielt, sondern sie ist nicht perfekt. Und dann gibt's noch dieses dramatische Gegengewicht in der Geschichte, eine emotionale Geschichte um den Vater und seine schwere Erkrankung, so dass aus dem Film eben nicht, wie es sonst oft bei Judd Apatow dann doch am Ende ist, so ein Schenkelklopfhumor wird.
Es hat mir auch wirklich gut gefallen, dass es so eine tragische Hintergrundgeschichte noch gibt. Also man merkt immer, sie kämpft ja an gegen das eigene Trauma, ihre Bindungslosigkeit hat Gründe, die in der Kindheit liegen. Das wird alles schon sehr ernsthaft miterzählt, bei aller Komik. Drehbuch ist ja eben selbst verfasst worden von Amy Schumer. Die Figur heißt auch noch so wie sie. Also natürlich fragt sich jetzt jeder, was ist an dieser Geschichte autobiografisch?
Es sind Teile, wie sie zugibt.
I don't know what the number is.
Ich weiß nicht die genaue Prozentzahl, so 34,4% ungefähr. Aber ich kann Amy total gut verstehen. Ich hatte selbst eine Phase in meinem Leben vor ungefähr 10 Jahren, in der ich so reagiert habe wie sie. Aber die Zeiten sind vorbei. Genau deswegen will ich sie auch nicht verurteilen. Ich liebe sie. Die größte Ähnlichkeit liegt aber wohl noch in der Beziehung zu meinem Vater.
Viele Situationen aus dem Film, also diese klassische Situationskomik, da hat sie sich aus ihrem eigenen Leben und Umfeld inspirieren lassen. Natürlich ist das alles überzeichnet, das muss es ja auch sein. Also allein diese erste Bettszene, wenn du dich erinnerst, als ein Typ nackt vor ihr steht und sie sich über die Größe seines Gemächts erschrickt, das hat sie selbst erlebt. Also sie nennt natürlich keine Namen, aber sie nimmt halt, und das ist auf der einen Seite das Erfrischende an ihr und am Film, weder im Film noch im Interview, ein Blatt vor den Mund.
Sie ist ja im Moment nicht zuletzt auch durch den Erfolg des Films in Amerika so die aufstrebende Vorzeige-Comedian, die Female-Comedian, betont man immer, also die Frau in diesem Fach, und wird auch gern so als feministischer Allzweckwaffe benutzt, was ich gut verstehen kann nach dem Film. Ich finde schon, das ist auch ein anarchistisch-feministischer Humor. Ist das eine Rolle, die sie mag?
Nee, gar nicht. Und da wird sie dann auch kurz unsympathisch, wenn man ihr gegenüber sitzt, denn darüber hat sie überhaupt keine Lust zu reden, reagiert recht zickig und schickt dann ihren Regisseur Judd Apatow vor, mit dem sie das Interview zusammengeben wollte, also noch nicht mal mehr alleine, weil sie jetzt einfach nach 2 Wochen auf Pressetour überhaupt keine Lust mehr hat, immer wieder die gleichen Fragen zu ihrer Rolle als Feministin zu beantworten. Und Judd Apatow, der gibt dann aber zu, ja, Frauen im Komödienbereich sind im Moment dann doch erfolgreicher als Männer.
Frauen haben in letzter Zeit einfach mehr Möglichkeiten bekommen, weil andere vorgelegt haben. Amy Schumer, Lena Dunham, Tina Fey, Amy Poehler. Hoffentlich wird das so bleiben. Die Studios verstehen langsam, dass sich damit auch Geld machen lässt, einfach weil es die Hälfte der Menschen auf der Erde betrifft. Wobei Männer einfacher zufriedenzustellen sind. Da reicht ein bisschen komische Gewalt, jemand kriegt einen Schlag auf den Kopf, eine simple Struktur. Frauenkomödien sind im Schreibprozess und in der Entwicklung schwieriger. Dabei geht es am Ende des Tages doch eigentlich nur darum, durchdachte Geschichten über Frauen und Männer zu schreiben.
Und mit Trainwreck bzw. Dating Queen haben die beiden echt vorgelegt, denn ich hätte wirklich nicht gedacht, das mal sagen zu müssen. Judd Apatow hat mir den Glauben an die Liebe zu zurückgegeben.
Das bei einem Film, der uns derartige Zoten um die Ohren haut, ist schon erstaunlich, wenn er es dann schafft, solche Emotionen auch bei dir zu wecken. Liebe Anna, danke dir herzlich. Anna Wollner über Dating Queen. Beziehungen sind auch keine Lösung. Genau das ist das Gegenteil, was der Film erzählt. Erzählt ja sehr wohl, dass die Beziehung hier in diesem Falle eine große heilende Kraft hat für die Heldin. Vielen Dank, Anna.
Gern geschehen.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Was gibt es Schöneres in diesen Tagen, wenn man über das Kino spricht, als über das Freiluftkino zu reden? Also Ihnen zu empfehlen, gehen Sie raus, seien Sie an der frischen Luft und genießen Sie gleichzeitig große Filmkunst. Das geht dieser Zeit an verschiedenen schönen Orten in Berlin, aber ein ganz besonders schöner Ort öffnet dann am Donnerstag wieder seine Pforten zu einer inzwischen ja traditionellen Reihe Uferfilmnächte. Und diese Uferfilmnächte finden zum zweiten Mal jetzt statt im Kolonnadenhof, also vor der alten Nationalgalerie. Das ist schon ein wunderbarer Ort am Abend. Und wenn man dann eben auch noch drei Filmklassiker sehen kann, finde ich, kann man sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Und zu verdanken haben wir die exzellente Filmauswahl. Einem Mann, der ohnehin in Berlin ja sehr umtriebig ist, wenn es um Filmkunst geht, der Vergangenheit. Herzlich willkommen erstmal, Friedemann Bayers hier.
Hallo Knut.
Und du bist mal wieder verantwortlich für dieses exzellente Programm, hast aber auch wiederum drei Leute an deiner Seite, nämlich Stars, die dann diese Filme ganz persönlich anpreisen. Das ist schon ein schönes, ganz besonderes Event, finde ich. Wir müssen eigentlich auch nochmal festhalten, die nehmen das nicht so genau. Also die Ufer, die es ja in der Form durchaus gibt, die sagen, da müssen jetzt nicht nur Uferfilme laufen, auch wenn es Uferfilmnächte heißt. Denn ich glaube, die drei Filme sind nicht unbedingt alles Uferfilme.
Oder? Sind nicht alles Uferfilme. Nur der zweite Film ist ein reiner Uferfilm. Der erste Film, Tabu, von Freddy Filimonow, ist insofern eng mit der Ufer verknüpft, als Monow eher seinen internationalen Durchbruch dank der Ufer erzielt hat. Mhm. Also er hat Tartuffe für die Ufer gedreht, er hat Faust für die Ufer gedreht. Und das war sein Entrebillet sozusagen für Hollywood. Danach ging er nach Hollywood. Diese Erfahrung war leider nicht so positiv. Er hat Ende der 20er Jahre eher mal sehr gemischte berufliche Perspektiven gehabt. Der Vertrag mit Hollywood lief aus und er entschloss sich, einen völlig unabhängigen Film in der Südsee zu drehen. Und die Südsee war schon immer sowas wie ein Wunschtraum seiner Kindheit gewesen. Und das setzte er dann auch in die Tat um.
Das ist der Film Tabu, der wirklich überwältigend schön ist. Ein Meisterwerk, finde ich. Auch ein sehr düsterer Film eigentlich. Das ist über ein Paradies, aber erzählt wird eine große Tragödie. Und es ist auch sein letzter Film. Damit war dann Schluss. Er hatte dann diesen schrecklichen Unfall. Und das ist sein Erbe eigentlich.
Monow starb eine Woche vor Premiere des Films in den USA. Es war ein Verkehrsunfall, ein Autounfall, bei dem die beiden Mitinsassen nur leicht verletzt wurden. Mhm. Aber er starb wenige Tage darauf. Also es ist Monows filmisches Vermächtnis.
Murnaus Leiche ist dann überführt worden, beerdigt worden in Stahnsdorf, also hier um die Ecke, und wir denken wieder mit Grausen daran, dass sein Kopf ja gestohlen wurde und nach wie vor nicht gefunden worden ist. Also das ist euer Öffnungsfilm Tabu, dieser Meilenstein auch der Filmgeschichte, fast dokumentarisch wirken, nicht? Also seine Erzählweise ist ja auch sehr frisch und sehr modern, finde ich. Wer wird diesen Film präsentieren?
Dieser Film wird eingeführt von Joachim Kroll, ja. Und es gibt noch etwas ganz Besonderes zu vermerken bei diesem Film, nämlich die Musik. Es ist die Welturaufführung einer Neukomposition des jungen österreichischen Filmkomponisten Florian C. Reitner, der schon etliche Stummfilme auch vertont hat. Murnaus ursprüngliche Absicht war gewesen, Tabu mit polynesischer Folkloremusik zu unterlegen. Das haben die Produzenten und vor allem der Verleiher Paramount dann anders gesehen, haben da eine recht üppige, fast schwulstige symphonische Musik drunter gelegt. Und Florian C. Reitner hat sich mit polynesischer Musik beschäftigt und hat auch polynesische Instrumente für diese neue Komposition verwendet. Wir sind sehr gespannt.
Tolle Sache. Nun ist ausgerechnet der zweite Film, du hast es ja gesagt, also ein echter Uferfilm, und ausgerechnet diesen Film kenne ich nicht. Sag uns mal was dazu.
Ihr dunkler Punkt. Mhm. Der erste Film von Lillian Harvey, mhm, gemeinsam mit Willy Fritsch, der
das
erste Uferfilm.
Traumpaar dann später.
Richtig. Mhm. Die beiden waren zuvor bei Willy Eichberg in einer unabhängigen Produktion aufgetreten, aber die Ufer entdeckte sozusagen dann dieses Paar, fand das eine sehr gute Kombination, und erzählt wird eine Gaunerkomödie, in der Lillian Harvey auch eine Doppelrolle spielt. Mhm. Und Lillian Harvey hatte damals schon einen gehörigen Marktwert. Sie hat bei der UFA unverschämt viel Geld verdient, aber Geld, was offenbar gut investiert war, denn das war sozusagen der Beginn ihrer Karriere gemeinsam mit Willy Fritsch als Traumpaar des deutschen Films. Viele meinen immer, diese gemeinsame Karriere hätte erst mit dem Tonfilm begonnen. Nein, sie begann bereits mit dem Stummfilm, nämlich mit Ihr dunkler Punkt.
Auch das also ein wichtiger Film, den man dann aber vielleicht entdecken kann, weil so berühmt ist er, glaube ich, nicht. Ne? Also das ist nicht einer der Filme, der so auf der Liste steht, der besten Filme aller Zeiten.
Das sicher nicht, aber er ist doch ein brillantes Beispiel dafür, welche Kompetenz die UFA damals besaß, auch übrigens auf dem internationalen Markt zu brillieren, mit einer, ja, mit einer wunderbaren Komödie, die auch voller Slapstick ist, voller Verwechslungen und auch mit grandiosen Nebendarstellern, allen voran Siegfried Arno.
Es geht auch um Entdeckungen, die man da machen kann auf der Insel.
Absolut. Und dieser Film wird begleitet von Neil Brand. Das ist, kann man so sagen, der Champion der Stummfilmpianisten weltweit mit einer großartigen Performance und wir freuen uns ganz besonders auf Neil Brand.
Jetzt musst du uns aber auch hier noch verraten, wer den Film einführen wird, weil das ist ja ein junger Mann, der als deutscher Schauspieler durchaus eine internationale Karriere jetzt gerade macht.
In der Tat, das ist Tom Vlachia, der Darsteller aus Game of Thrones, die Kultserie. Tom Vlachia ist auch ein großer Fan von Stummfilmen und auch wir freuen uns sehr, dass er sich für diesen Abend Zeit genommen hat.
Und der dritte Film, und damit haben wir die Trilogie abgeschlossen, dann also am Samstag auch eben im Ehrenhof, im Kolonnadenhof der Nationalgalerie. Das ist so ein Klassiker, den habe ich also schon als Kind sehr geliebt. Eine bezaubernde Geschichte von einer großen Meisterin der deutschen Animationskunst. Eigentlich der Meisterin, muss man sagen.
Das ist Lotte Reiniger, die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Hm. Lotte Reiniger hat diesen Film im Alter von 24 Jahren begonnen, hat 3 Jahre an diesem Film gearbeitet. Der erste abendfüllende Animationsfilm in den USA entstand erst 10 Jahre später. Und Reiniger hat aus insgesamt 100.000 Einzelbildern dieses Filmwerk erschaffen mit grandiosen Szenarien, mit Trickeffekten, die zum Teil Walter Ruttmann beigesteuert hat, bekannt aus Berlin, die Symphonie der Großstadt. Und auch dieser Abend wird wunderbar begleitet von Trio Glycerin, nämlich auch mit orientalischem Instrumentarium.
Und von einer wunderbaren Frau eingeführt, das müssen wir auch nochmal sagen.
In der Tat, das ist Natalia Werner.
Ja, also eine sehr beliebte Schauspielerin aus Fernsehen und aber eben aus dem Kino. Also 3 Abende mit 3 sehr besonderen Filmen, mit wunderbarer musikalischer Begleitung und eingeführt von Prominenten, die das mit sehr viel Liebe immer machen. Das ist ganz typisch. Und sag uns vielleicht zum Schluss nochmal, Friedemann, als eben der gute Geist, der sich das alles mit ausgedacht hat, was erhoffst du dir davon? Du kennst ja jetzt so die Location, du weißt, wie das also läuft. Also was wird das so für eine abendliche Atmosphäre sein?
Also ich erhoffe mir zunächst mal schönes Wetter, aber es sieht ja ganz danach aus, als ob es trocken und warm bleibt. Und ich erhoffe mir die gleiche wunderbare, unvergleichliche Atmosphäre vor der Szenerie der Museumsinsel und eine Stimmung, die einfach überschlägt, auch auf Zaungäste. Wir hatten in den vergangenen Jahren auch immer wieder Leute, die gar nicht mehr reinkommen, weil es ausverkauft war. Die haben dann von der Straße aus dieses Geschehen verfolgt. Und das schafft einfach eine völlig unvergleichliche Stimmung im Herzen von Berlin.
Der Sommer, der holt jetzt ein wenig Luft, damit er dann wieder richtig in Gang kommt. In der Mitte der Woche, nämlich dann, wenn es bei euch losgeht, ab Donnerstag dann immer um
21 Uhr.
Da geht es also los mit den Filmen und mit der Live-Begleitung im Kolonnadenhof der Alten Nationalgalerie. Bedanke mich sehr herzlich überhaupt bei dem guten Filmgewissen von Berlin. Herzlichen Dank, dies war Friedemann Bayer, der diese Reihe kuratiert hat und uns natürlich viel Spaß dann auf der Insel. Danke dir.
Herzlichen Dank, dir auch.
Coconut Hero ist ein Film, der spielt in Kanada, in einer kleinen, runtergekommenen Stadt, ist eine Indie-Tragikomödie, hat wunderbare Schauspieler, eine tolle Geschichte, ein sehr gutes Drehbuch und die ganze Zeit über, als ich mir den Film so angesehen habe, habe ich mir überlegt, das ist ein kanadischer Film? Nein, es ist ein deutscher Film. Es ist ein Film von deutschen Filmemachern, die wir auch sehr gut kennen, von dem wir schon einen sehr schönen Film gesehen haben, nämlich Das Lied in mir damals, also ein großer Erfolg auch gewesen, mit Michael Gwistek und Jessica Schwarz. Also es ist ein großes Rätsel, ich bin ganz gespannt, wie wir das jetzt klären, warum das ein Film ist von deutschen Filmemachern, allerdings mit einem großen internationalen Blick und einer Weltsicht, der eben da in Kanada spielt und uns mitnimmt in diese kleine Stadt. Freue mich sehr, dass die beiden Schöpfer heute bei uns sind. Das ist einmal die Drehbuchautorin Elena von Sauken und Florian Kossen. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Und was ich auch sehr schön fand, übrigens schon im Vorspann, dass da immer das gleichrangig steht. Also hier sind wirklich beide absolut gleichrangig und das ist ja eigentlich auch so normalerweise beim Film. Wie wichtig ist ein Drehbuch? Das wird aber leider immer untergebuttert. Bei euch nicht. Hat das auch persönliche Gründe, wenn ich das mal ganz direkt fragen darf?
Ich finde einfach, Geschichten sind ja die Basis des Films. Und ich finde, also es gibt ja diese Sprüche, wichtig an einem Film ist ein Drehbuch und ein Drehbuch. Und das stellt dann auch das Licht der tollen Darsteller und des tollen Regisseurs unter den Scheffel, weil wenn es die alle nicht in ihrer Qualität gäbe, dann hilft einem auch dieses tolle Drehbuch nichts. Aber ich finde schon, dass man als Drehbuchautor das Selbstbewusstsein haben kann, dass man sagen kann, die Geschichte ist von mir und ohne mich gäbe sie nicht. Mhm. Und deswegen muss ich mich nicht verstecken.
Absolut, finde ich auch. Schön, dass wir es mal gesagt haben an dieser Stelle, ob man wirklich betont haben, weil wir erwähnen es ja oft auch gar nicht. Wenn ein Regisseur zu Gast ist, redet man über alles Mögliche, aber nicht über über den Autor oder die Autorin des Buches. Und in dem Fall ist es ein Buch, das ja auch schon ausgezeichnet wurde, eben als ganz besonders originelle Leistung, als die Geschichte eines Jungen. Alex Ozerov spielt ihn, also ein russischstämmiger kanadischer junger Mann, ein Darsteller, der durchaus sowas hat, Florian, von so einem typischen, finde ich, so Independent-Helden. Das ist so der Loser, den in der Klasse keiner so richtig mag und der große Probleme hat. Und im Verlaufe der Reise, die wir mit ihm sozusagen unternehmen, finde ich, fallen dann auch die ersten Klischee-Vorstellungen immer mehr zusammen. Also es geht wahrscheinlich dadurch, Florian, dass wir so sehr in die Familiengeschichte einsteigen. Ich finde, da wird er immer plastischer und immer realistischer vielleicht.
Na, vorweg ist es ja eine Schwierigkeit, wenn du eine klassische Loser-Figur, die im Leben eher unsichtbar ist, besetzt, dann darf die natürlich nicht unsichtbar sein, sondern die muss trotzdem eine gewisse Präsenz haben, ohne jetzt falsch besetzt zu wirken als der Football-Star in der Klasse. Und da hatte der Alex von Anfang an dieses knabenhafte, jugendliche Gesicht und aber eine Reife, wie er auf die Welt schaut, wie er Dinge artikuliert und wie er auch handelt in seinem Spiel, die genau diesen spannenden Spagat, den die Figur auch hat. Mhm. Und da war schnell klar, der hat eine Wahnsinnspräsenz, obwohl er eigentlich erstmal ein passiver Held ist.
Ja. Unbedingt, also er hat auch schon einiges gespielt übrigens, hat man so geguckt, aber ich habe ihn jetzt für mich entdeckt und der ist in jeder Szene ja fast präsent und immer hat er dieses Verzweifelte, diesen Weltschmerz, aber er hat eben auch etwas, was mir so gut gefällt, Elena, so eine Schüchternheit und was wirklich ganz in sich gekehrt ist. Das ist aber auch in der Figur so angelegt. Vielleicht kannst du uns den mal vorstellen, diesen jungen Mann, den du dir ausgedacht hast.
Ich glaube, was einfach wichtig ist im Leben, dass man das Leben fühlt und spürt, um ein schönes Leben zu haben, um ein erfülltes Leben zu haben. Und dann ist es eigentlich erstmal unabhängig, ob man im Supermarkt arbeitet oder an der Universität als Professor. Und bei Mike Tyson, so wie wir ihn ja getauft haben.
Was, der Boxer, ja.
Genau, also das dazu können wir gleich noch was sagen, warum er so heißt. Aber auf jeden Fall bei Mike Tyson ist es so, dass bei ihm diese Gefühlsebene auf einer Nulllinie läuft. Also es läuft einfach vollkommen geradeaus, ohne Höhen und Tiefen. Und wir haben eigentlich mal irgendwann gesagt, dass das Leben ist wie eine Sinus. Kurve. Es muss bergauf und bergab gehen und nur dann kann man es spüren. Und er muss sich im Laufe des Films einfach daran heranarbeiten und sich wieder trauen, sich zu freuen und sich aber auch trauen, zu trauern. Und das ist für mich auch irgendwie eine Parabel für uns alle. Geh in beide Richtungen. Es muss nicht immer alles gut sein, sondern es muss ab und zu sehr gut sein und ab und zu extrem blöd.
Wir lernen ihn ja kennen als ein vaterloses, irgendwie auch einsames Kind, hat keine richtigen Freunde. Mutter ist ziemlich überdreht, nicht unsympathisch, aber doch etwas anstrengend, um das so zu sagen.
Ein sympathischer Drachen.
Ja, ich mochte sie schon um ihre Art. Das ist schön gesagt, Florian. Aber was wir auch sagen können, er will eigentlich aus diesem Leben aussteigen. Denn er ist offensichtlich jemand, der sozusagen, so jung wie er ist, das Gefühl hat, er sollte mehr zum Tode hinleben. Das ist ja gar nicht so untypisch in diesem Alter, kann das passieren. Bei ihm hat es aber doch eine gewisse Konsequenz. Warum führt das so weit, was vielleicht manche Teenager sich auch denken, sich zu verabschieden und sich vorzustellen, wie alle dann traurig sind?
Nee, ich glaube, Elena ist schnell auf diese Figur eines 16-Jährigen gekommen, weil man in dem Alter ja noch so eine bedingungslose Konsequenz hat. Schnell aus einer Emotion heraus über Nacht ausziehen zu wollen und seine Sachen zu packen und tatsächlich vielleicht 2 Bushaltestellen weit wegzufahren. Und grundsätzlich geistern mich Filmfiguren, die mit einer Konsequenz etwas wollen, erstmal ohne Wenn und Aber und das durchziehen. Und da lag es irgendwie auf der Hand, diese Figur zu nehmen, die noch eine gewisse Portion Naivität mit sich trägt und trotzdem erstmal mit einer großen Konsequenz ein existenzielles Ziel verfolgt. Mhm. Und das letztendlich uns die Aufgabe zu stellen, schaffen wir es, einen Helden empathisch mitzugehen, der eigentlich sich umbringen will, mit dem wir das Gleiche wollen und unterschwellig es natürlich nicht wollen, diese Balance. Mhm. Die ist, glaube ich, in der Tragikomödie natürlich wahnsinnig spannend, die richtig auszutarieren.
Und damit hast du eigentlich genau auch den Weg beschrieben, den wir da gehen. Das ist ja auch gar nicht so einfach, das so zu erzählen, finde ich auch. Auf der einen Seite wissen wir, er will sich eigentlich umbringen, auf der anderen Seite aber merken wir auch, dass wir mit ihm gemeinsam ja immer mehr uns ans Leben wieder ankoppeln. Das ist ja so die gegenläufige Tendenz in diesem Film. Und das, finde ich, ist sehr schön entwickelt worden, dass er einerseits immer sagt Nein, aber andererseits ein ganz kleines Ja immer hinterher schiebt sozusagen.
Das Tolle ist, finde ich, dass man mit 16 ist man natürlich, also man ist natürlich abhängig von den Eltern, aber abgesehen davon ist man natürlich sehr verantwortlich für sich selbst und ist für niemanden sonst verantwortlich. Und das ist ja auch was wir auch für einen Erwachsenen, warum der Film für mich auch für Erwachsene ist, dass man einfach sagt, ich bin ja eigentlich auch, ich muss ja auch mein Leben so leben, als wäre ich für mich selbst verantwortlich und ich darf mich nicht dahinter verstecken, dass ich eine Verantwortung habe für meine Kinder oder für meinen Ehepartner oder für meine zu pflegende Mutter, sondern ich muss so leben, dass ich selber damit im Reinen bin. Und das muss er auch für sich irgendwie herausfinden. Er darf sich nicht hinter seiner schrecklichen Mutter verstecken und nicht hinter dem schrecklichen Ort, sondern er muss das Leben irgendwie beim Schopf packen.
Also er heißt übrigens nicht wirklich Mike Tyson, er heißt Mike, aber...
Also sein Vater stammt ja aus Deutschland. Ja. und der hieß ganz normal deutsch Frank Burger. In Kanada wurde dann Frank Burger draus und seine Mutter, als dieser Mann sie einfach für immer und ewig verlassen hat, hat sie gesagt, diesen Namen will ich nicht mehr in meinem Haushalt haben. Ich will nicht, dass da ein Briefumschlag kommt, wo dieser Name immer draufsteht. Und gesagt, na gut, dann heißt du jetzt so wie ich. Und hat gesagt, hat natürlich kapiert, dann heißt ihr Sohn jetzt wie sie. Also sie heißt Cynthia Tyson, heißt er dann Mike Tyson. Hat gesagt, na gut, da muss er dann durch. Das ist ja nicht so relevant und hat gar nicht gemerkt, dass sie natürlich ihn damit zum Hänsel-Opfer an einem Schulhof macht.
Coconut Hero, wir reden auch gleich weiter über diesen in Kanada produzierten Film, der übrigens in beiden Varianten in Deutschland dann zu sehen sein wird, also in der deutsch synchronisierten, aber auch in der originalen englischen Fassung, was bestimmt ganz reizvoll ist, Sebastian Schipper dann nochmal Englisch sprechen zu hören und Udo Kier. Bei uns zu Gast sind die Schöpfer von Coconut Hero, eine Indie-Tragikomödie, die Geschichte eines Jungen, 16 Jahre alt, der dem Leben ins Gesicht schauen muss, aber eigentlich mehr daran denkt, wie es wäre, freiwillig abzutreten. Ein Film von Florian Kossen und Elena von Sauken. Könnte das jetzt, so wie ihr es erzählt, nicht auch in einer mecklenburgischen Kleinstadt passieren, wo eben das Nähmaschinenwerk längst nicht mehr existiert?
Ich sag mal so, ich habe ja als Filmemacher immer mehr, glaube ich, noch im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren, die Möglichkeit für eine bestimmte Geschichte, mir meine Werkzeuge weltweit, glaube ich, auszusuchen. Und bei uns spielt, wie auch bei Das Lied in mir, der Ort immer eine ganz große Rolle. Und wir wollen immer Geschichten finden, wo der Ort, an dem diese Geschichte spielt, was mit der Geschichte macht. Und es war ganz schnell klar, dass uns für die Geschichte eines entwurzelten Jungen, der keine Wurzeln hat, der umringt ist von 300 Kilometern Wald, wo man nicht rauskommt ohne Führerschein, was es in Deutschland einfach nicht gibt. Da stolpert man über ICE-Gleise oder mittelgroße Städte relativ schnell. Sind wir in einem Sommer vor 5 Jahren nach Kanada gefahren, haben Auto gemietet und sind so weit nördlich, wie wir irgendwie konnten. Ich habe ja 5 Jahre in Kanada gelebt als Jugendlicher und war immer fasziniert von diesen Orten am Ende einer Straße, wo es wirklich nicht weitergeht. Obwohl das Land noch zu 7/8 gen Norden weitergeht, hören die Straßen auf. Und da herrscht nicht nur eine ganz eigene emotionale Dimension der Entfernung, so im Zwischenmenschlichen, sondern die sind entwurzelte Städte, die haben sozusagen keine große Geschichte, keine große Tradition. Es gibt noch nicht mal Keller in den Häusern, sondern wenn der ganze Ort umzieht, weil die Mine zu tief geworden ist, man in den nächsten Minenort, dann werden die Autos bzw. die Häuser auf Autos oder Tieflader geparkt und dann 70 Kilometer weitergefahren. Und irgendwie gefiel uns das wahnsinnig gut, die Geschichte eines entwurzelten Jungen in so einem entwurzelten oder einem Ort ohne Wurzel, der am Sterben ist, wie diese Orte oftmals dort sind, und gleichzeitig das Spiel mit der Sprache. Der Lakonie diente einfach, das wurde uns früh klar, das Englische unserer Meinung nach noch ein Ticken präziser in ihrer Musikalität so und Kürze und Knappheit und so. Da war für uns ganz schnell klar, diese Geschichte hat sich ausgesucht an diesem Ort. Wir haben einen Ort gefunden, 18 Stunden nördlich von Toronto, Geraldton. Der sieht so aus, als ob jemand das Drehbuch genommen hätte von Elena und diesen Ort hochgezogen hätte und ihn gut patiniert hätte, über die Jahre verwittert. Da spielt die Geschichte, dort sprechen die Leute Englisch, also machen wir einen Film auf Englisch.
Es ragt das Deutsche immer mit hinein, wir haben es auch gerade gehört, der Vater kommt aus Deutschland, Sebastian Schipper spielt ihn, es war ganz wunderbar. Also man sieht, er ist auch ein guter Schauspieler. Also das weiß man ja eigentlich auch. Aber natürlich der Ruhm von Victoria, der überstrahlt natürlich jetzt alles als Regisseur. Aber wir wollen nicht vergessen, es ist auch ein Film, der tatsächlich diese tragische Grundierung immer hat. Es geht hier um was. Man kann den Film auch ganz religiös lesen, wenn man das wollte. Man könnte ihn als eine Opfergeschichte sehen. Sinnsuche, nicht? Das ist alles damit drin. Und zwar sehr bewusst, glaube ich, auch eingeflochten, solche Motive.
Und deswegen ist es vielleicht auch noch ein Grund gewesen, warum wir vielleicht aus Deutschland geflohen sind. Oder warum wir uns eine andere Heimat gesucht haben für diesen Film, weil uns das Geschichtenerzählen an diesem Film so wichtig war, zu sagen, wir erzählen eine Geschichte und wir beschränken uns auf eigentlich diese metaphorischeren Themen und sagen, wir wollen eigentlich keinen Film über Deutschland, über den schlechten Zustand und die Arbeitslosenquote von mecklenburg-vorpommerischen Kleinstädten machen. Es ist ja auch so, dass man fokussiert ja auch seinen Blick sehr toll, wenn man ins Ausland geht. Du siehst ja, du verstehst ja viele Codes, aber viele verstehst du auch nicht. Und das heißt, du suchst mehr, du kannst mehr entscheiden, was du sehen willst und wie du analysieren willst. Und ich glaube, deswegen würde ich auch sofort wieder ins Ausland gehen, weil einen manchmal auch das eigene Land verrückt machen kann, weil man viel zu viel sieht und denkt, ich muss das alles noch miterzählen. Und ich muss auch noch miterzählen, dass 20% der Leute Alkoholiker sind oder was eigentlich gar nicht wichtig ist für diesen Jungen und seine Geschichte.
Dann muss ich noch eins sagen, ich habe also den Film fast gar nicht richtig wahrgenommen. Also zum Glück dann durch den Preis auch in München und so hatte er dann durchaus schon seinen Ruhm, weil ich offen gestanden, das muss ich am Schluss nochmal fragen, mit Coconut Hero, mit dem Titel irgendwie nichts anfangen konnte. Auch das Plakat, da steht dann so da. Ich dachte jetzt ganz ehrlich, das ist so eine Highschool-Komödie, die mich jetzt auch nichts angehen würde. Es geht mich nachher ganz viel an. Es hat mich sehr berührt, amüsiert und auch an angeregt, aber ist das jetzt die ideale, es hat ja Sinn, wenn man den Film sieht, weiß man dann schon irgendwie, warum gucken hat, aber es ist ja auch wiederum so ein Nebenstrang. Hätte es nicht doch ein anderer, griffigerer Titel sein können, vielleicht sogar ein anderes Plakat, was noch mehr auf diese Tiefe, die der Film ja auch hat, verweist?
Also natürlich ist es jetzt, hältst du da ganz schön was entgegen und man kann dann natürlich nur noch verteidigen, aber für mich hatte dieses Wort Coconut Hero, das ist irgendwie so ein Gefühl für das, wo er da drin steckt und die Kokosnuss ist ja eigentlich irgendwie eine unglaublich skurrile Gestalt. Also man muss sich überlegen, es ist irgendwie das sieht eigentlich aus wie irgendwie ein brauner Erdklumpen, der ist aber total hart, hat komische Haare und ein Gesicht und fällt von den Bäumen und zerschlägt Menschen die Köpfe. Das finde ich allein schon total komödiantisch. Und irgendwie ist unser Film ja auch streckenweise eine Komödie. Und noch dazu jetzt diese Kokosnuss sich in diese komische Landschaft, die eben so nördlich und so feindlich ist und bestimmt nicht tropisch, sondern und sich die da hinzusetzen, fand ich auch wiederum einen tollen Kontrast und zu merken, wie dieser Junge, es gibt ja so eine Szene, da isst er zum ersten Mal in seinem Leben eine Kokosnuss und ich mir denke so, wir bei uns kennen die Fünfjährigen natürlich schon Kokosnuss und weil sie das aus dem Italienurlaub kennen oder hier einfach aus dem Supermarkt und diese Idee, dass man da so solche Kontraste verkörpern kann und zu sagen, der Hero, der Held seines eigenen Lebens zu werden, das hat für mich total gepasst. Jetzt ist es halt interessant, dass dieser Titel eben bei dir Teenie-Assoziationen weckt. Das war natürlich nicht unsere Absicht, weil wir finden nämlich, der Film ist besonders gut für alle Leute, aber auch sehr gut für Best-Ager und Senioren und
unbedingt
und so weiter.
Was immer du jetzt über mich denken magst im Zusammenhang. Also
ich glaube, bei dem Plakat ist uns aufgefallen, wie schwierig es ist, die Zielgruppe oder wen man ansprechen möchte und was man aus dem Film als kleinste gemeinsame Essenz grafisch auf ein Plakat, wie schwierig das eigentlich ist, weil wir ganz bewusst ja den Schritt gemacht haben, dass wir nicht die Geschichte eines 16-Jährigen, der umringt von 16-Jährigen ist, sondern eigentlich einen 16-Jährigen in einer Erwachsenenwelt. Mhm. So, wo der Sebastian Schipper nach dem ersten Lesen mal sehr schön gesagt hat, er hat fast das Gefühl, an vielen Stellen ist der Junge erwachsener als die Erwachsenen und die Erwachsenen sind kindischer in ihrer Art aufeinander loszugehen und ihre Konflikte auszutreiben. Der Versuch sicherlich war, ein Plakat zu machen, was anknüpft an Filmbeispiele, die man kennt, die einen erinnern an eine bestimmte Richtung, die einen dann ins Kino reinlocken.
Unsere Vorbilder.
Wie zum Beispiel?
Also große Vorbilder sind für diesen Film immer gewesen Juno und Little Miss Sunshine. Mhm. Jeder auf seine eigene Weise. Und das ist für mich momentan irgendwie eins der tollsten Lobe, wenn jemand sagt, der Film erinnert mich so ganz bisschen an Little Miss Sunshine. Dann kriege ich rote Ohren und freue mich.
War vielleicht interessant jetzt mal zu hören, auf welche Entscheidungen sozusagen ganz unabhängig immer vom Film getroffen werden müssen, um so einen Film dann zu platzieren. Vielleicht für den Hörer auch mal ganz interessant, was immer Sie verbinden jetzt vielleicht mit Coconut für Assoziation, ist ja erstmal auch völlig egal. Wichtig ist, dass Sie sich den Film ansehen und dass Sie merken werden, es ist ein Film, der eine Indie-Tragikomödie ist, von Deutschen gemacht in Kanada, also eine deutsch-kanadische Koproduktion, also eine schöne, auch internationale Weitung gleich dessen, was wir manchmal so als etwas klein und provinziell in Deutschland empfinden. Und was aber vielleicht noch viel wichtiger ist, eben die Konfrontation eines jungen Mannes mit dem Tod. Etwas, was man irgendwie mal machen muss. Da muss man mal durchgehen durch dieses Tor, um dann vielleicht umso intensiver auf das Leben schauen zu können. Genau das ist ja der Weg, finde ich, eben von Mike, den wir hier in diesem Film kennenlernen. Alex Osorow spielt den Hinreißen. Bedanke mich ganz herzlich bei den Schöpfern von Coconut Hero, bei Florian Kossen und bei Elena von Sauken. Danke euch.
Dankeschön.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin erholt und sommersprossig sitzt sie nun mir gegenüber und natürlich ist sie voller Eindrücke. Anke Lewicki, dich erstmal herzlich grüße. Hallo, schön, dass du wieder da bist.
Ach, buongiorno.
Wirst uns jetzt aber nicht erzählen von deinen Wanderausflügen in die Tessiner Berge, sondern eben von deinen Eindrücken berichten im Kino. Heute Abend gehen ja die 68. Filmfestspiele von Locarno zu Ende. Da gibt's also dann den Goldenen Leoparden, einer der wichtigsten europäischen Filmpreise. Anke, du hast ja den Wettbewerb verfolgt und magst es ja immer doch sehr, so genau hinzusehen und so Linien zu finden, große Themen. Gab es sowas in diesem Jahr in Locarno?
Ja, du hast schon recht, das mache ich gerne, weil man kann von Festivals ja wirklich nicht erwarten, dass sie ein Meisterwerk nach dem anderen präsentieren. So viele Meisterwerke gibt es ja gar nicht. Und ich finde es tatsächlich immer interessant zu schauen, was die Regisseure so aus aller Welt bewegt, ob es thematische Überschneidungen gibt. Und ich fand das dieses Jahr ganz auffällig, dass Locarno so ein Phantom-Gespenster-Festival war. Also, dass es unheimlich häufig um Menschen ging, die den Anschluss zu ihrer Umgebung verloren haben, die eigentlich nur noch Zuschauer ihres Lebens waren. Also das fing schon an mit der Sam Peckinpah Retro. Mhm. Da geht es ja auch um Männern im Western, die einfach immer noch in die Prärie ziehen, obwohl sie eigentlich längst wissen, dass sie da nichts mehr verloren haben. Also dann ist die Weite des Westens eigentlich nur noch eine Todeslandschaft. Und das ging dann weiter bei einem amerikanischen Film im Wettbewerb Entertainment, wo so ein trauriger Komiker, so ein Stand-up-Comedian einfach durch die trostlose kalifornische Landschaft fährt und in so kleinen Spelunken seine Auftritte hat und eigentlich gar nicht mehr weiß, wo ist Amerika, wo ist mein Leben, wo bin ich? Und das war der Leitfaden in diesem Jahr.
Der rote Faden in diesem Jahr. Kannst du noch weitere Beispiele dafür nennen, also für deine Beobachtungen in diesem Jahr?
Ja, ich finde es ja ganz interessant, dass ausgerechnet ein iranischer und ein israelischer Film davon handeln. Also der iranische Film Paradise, der folgt einer jungen Lehrerin, die auf einer islamischen Schule unterrichtet. Und Tikin, der israelische Film, da geht es eben um einen jungen Mann, der im orthodoxen Milieu groß wird. Und beide, eben die Lehrerin und dieser junge Mann, stellen fest, dass sie nicht mehr dazugehören. Und ich finde es so interessant, die Filme lösen das so ganz unterschiedlich. Der israelische Film hat so ganz stilisierte Schwarz-Weiß-Bilder und du bekommst auch so surreale Momente. Dann laufen immer Kakerlaken beim Beten rum oder auf einmal laufen Tiere durchs Bild. Also das ist so ganz befremdlich, während der iranische Film einen sehr dokumentarischen Touch hat. Der Regisseur hat 3 Jahre ohne Drehgenehmigung gedreht und da bekommt man eben ganz viel so von dem Schulalltag mit und natürlich sind die Szenen mit der Lehrerin dann inszeniert und was ich so ganz interessant an dem Film auch finde ist, dass du mitbekommst, die Frau ist eben nicht nur Opfer, sondern die Repression und die Gewalt, die sie erlebt, gibt sie eben auch an ihre Schülerin weiter. Also sie ist eine Marionette ihres Systems, während der Mann in Israel, der Orthodoxe, natürlich auch die Marionette eines Systems ist, nämlich des sehr orthodoxen Glaubens. Und beide versuchen irgendwie daraus zu kommen oder erfahren auch vielleicht zum ersten Mal, dass sie gefangene Marionetten sind.
Anke, wären das so deine Kandidaten für den Goldenen Leoparden oder gab es noch andere starke Filme?
Ja, ich meine, ich finde es natürlich interessant, einen iranischen und israelischen Film auszuzeichnen. Aber es gab noch einen griechischen Film, Chevalier, der hat mir auch unheimlich gut gefallen. Da versammeln sich 5 Männer auf einem Schiff, so eine Luxusjacht, und machen so Männlichkeitsspiele. Und also, wer hat den größten, wer hat den niedrigsten Cholesterinwert, was denen so alles einfällt, das ist wirklich unglaublich. Das sind immer so neue Varianten. Und insgesamt kann man sagen, der Film ist eine Dekonstruktion des griechischen Machismo, der natürlich eigentlich auch ein bisschen zur Krise geführt hat. Und das führt die Regisseurin so unheimlich ironisch vor. Und der Film hat mir auch großen Spaß gemacht.
Mal gucken, was die Jury sagt. Heute Abend gibt es also dann die Preise in Locarno. Anke, du hast ja gerade ausführlich über einen eindrucksvollen iranischen Film gesprochen. Wir haben jetzt hier im Kino seit Donnerstag auch einen Film aus dem Iran. Auch ein ganz mutiges, ausgesprochen ungewöhnliches Werk, das ja schon in Cannes gelaufen ist. Vor 2 Jahren war das nicht. Und die Leute da sehr beeindruckt hat. Wir reden also gleich über den Film Manuscripts Don't Burn. Gerade läuft mit großem Erfolg der iranische Film Taxi Teheran, über den wir auch ausführlich gesprochen haben, von Jafar Panahi, der Goldene Bär, in diesem Jahr. Und das ist ein Film, den es ja eigentlich nicht geben dürfte, weil der Regisseur Berufsverbot hat. Und nun haben wir einen weiteren Film aus dem Iran bei uns im Kino, Manuscripts Don't Burn, der in seiner Heimat auch verboten ist. Auch dieser Regisseur hat ja Berufsverbot, nämlich Mohammed Rasulov. Anke, lass uns über diesen Film reden, aber zunächst vielleicht kannst du uns ein paar Worte zu diesem Regisseur sagen.
Ja, das ist ganz interessant. Also als er anfing, Filme zu machen, waren das so allegorische Erzählweisen. Also es gab den Film Eisernes Boot, da geht es um die sunnitische Minderheit im Iran, die dann so abgeschlossen auf so einem Schiffswrack lebt und dann auch flüchten muss. Oder ein anderer Film hieß Der Tränensammler, da geht es wirklich um so eine Tradition, dass so Tränen gesammelt werden und damit natürlich auch die Traurigkeit, die es im Iran gibt über die Zustände. Also es sind so hochsymbolische Filme gewesen. Und dann wurde Rasulov ja mit Jafar Panahi, die beiden sind befreundet, gemeinsam verhaftet, weil sie sich eben mit der sogenannten Grünen Revolution solidarisiert haben, weil sie angeblich einen Film über die ganzen Präsidentschaftswahlen vorbereitet haben. Und nach der Entlassung durfte eben Rasulov, anders als Panahi, weiter Filme drehen. Und diese Filme sind aber sowas von regimekritisch, also das kann man gar nicht anders sagen. Den ersten, den er gemacht hat, Auf Wiedersehen, da geht es um eine junge Frau, die einfach nur ihr Land verlassen will. Ja, und bei Manuscripts Don't Don't Burn. Da geht es natürlich auch um was, was er selbst kennt, um die Verfolgung von Künstlern durch das iranische Regime. Und es beruht, glaube ich, auch auf einer wahren Begebenheit.
Genau, also es gab ja diese Fälle, diese sogenannten Kettenmorde, nicht in den 90er Jahren, wo man also Schriftsteller, Oppositionelle verfolgt und ermordet hat. Und auf dieser Grundlage ist eben dieser Film entwickelt, der allerdings dann doch eher so in der Gegenwart spielt.
Ja, es geht um einen Mann, Khosro, das ist ein Auftragskiller, der arbeitet für den iranischen Geheimdienst und eigentlich soll er gerade wieder jemanden um die Ecke bringen und dann wird er aber mit einer alten Geschichte konfrontiert, eben, dass er Mitte der 90er Jahre hätte 21 Schriftsteller, die waren auf dem Weg nach Armenien und die hätte er mit einem Bus in den Abgrund fahren sollen. Die Aktion ging damals aber schief und jetzt heißt es, es gibt eben Manuskripte davon, das ist alles genau festgehalten und diese Manuskripte müssen natürlich gefunden werden, weil sonst steht das iranische Regime im falschen Licht, im schlechten Licht da, wenn die mal veröffentlicht werden.
Anke, nun ist das ein sehr mutiger Film, thematisch ungeheuerlich eigentlich, dass es den überhaupt gibt. Und das ist ja nicht untypisch für das iranische Kino, genauso wie auch diese formale Brillanz nicht untypisch ist. Also ein ganz origineller, visuell interessanter Zugang zu dieser Geschichte, auch hier.
Ja, ich finde das Wahnsinn. Das ist richtig ein Polit-Thriller, oder? Das sind so ganz kühle Farben, es sind so klaustrophobische Bilder, dann so wie harte Schnitte. Mich haben das so ein bisschen alles von der Machart an die Paranoia-Thriller der 70er Jahre, so aus vom New Hollywood-Kino erinnert. Und gleichzeitig erfährst du aber auch so viel, weil da ja zwei Welten aufeinandertreffen. Die Auftragskiller, also es gibt da noch einen Kollegen, die kommen ja so aus sogenannten einfachen Verhältnissen. Die machen das zum Überleben. Der eine hat einen kranken Sohn, der braucht eben viel Geld für die Ärzte. Also da kriegst du so einen Einblick. Und dann sitzt du natürlich auch mit den ganzen Intellektuellen am Tisch, kriegst diese Diskurse der 90er Jahre mit, das Denken. Und die werden ja jetzt gar nicht glorifiziert nur, sondern man bekommt auch einen ganz anderen Eindruck nochmal von denen. Und du hast es ja schon gesagt, es ist eine ungeheuerliche Geschichte. Und aus dieser Ungeheuerlichkeit zieht der Film dann auch seine Spannung. Und man hat wirklich die ganze Zeit den Eindruck, das Drehbuch basiert wirklich auf der Wirklichkeit.
Auch so diese Mischung von Banalität und Grauen bei diesen Folterszenen, nicht? Das ist so eindringlich, das bekommt man überhaupt nicht mehr aus dem Kopf heraus. Manuscripts Don't Burn ist also jetzt bei uns im Kino zu sehen und morgen Abend, ein ganz wichtiger Hinweis, wird der Regisseur Mohammed Rasulov tatsächlich diesen Film selber auch vorstellen und zwar im Berliner Kino FSK, wo der Film ja zu sehen ist. Morgen Abend also ein Gespräch mit dem Regisseur. Dir erstmal ganz herzlichen Dank, Anke Lewicke war das, danke dir.
Schönes Wochenende.
Wünsche ich dir auch. Und das war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ihnen allen ein schönes Kinowochenende, viel Spaß und tschüss bis zum nächsten Samstag.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.